Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitztalk. Der Draft ist vorüber und wir haben natürlich unseren Draft-Recap, in dem wir Pick für Pick jeden Spieler, den die Chargers gepickt haben, durchgehen, über die Trade-Ups sprechen oder den Trade-Up, den die Chargers getätigt haben und natürlich auch ein bisschen über den gesamten Draft und vielleicht auch ein paar andere Draft-Classes schauen. Hier werdet ihr alles darüber erfahren, wie wir zum Draft stehen und besonders natürlich zum Chargers Draft, welche Picks uns am besten und am schlechtesten gefallen haben und wie wir insgesamt die Draft Class einordnen würden. Ich bin der Finn, gemeinsam mit dem Bastian, mit dem Dorian. Dorian, wie geht's dir? Wie war's auf deiner Hochzeit? Und nicht deiner Hochzeit. Gleich auf für Verwirrung sorgt.
Ja, geht gut, danke. Immer noch ein bisschen Matsch im Kopf, weil halt, ja, wieder eine Hochzeit dieses Wochenende und in Kombination mit dem Draft, nicht wirklich viel geschlafen, aber ja, den zweiten Tag, also Runde 2 und 3, habe ich nicht live sehen können, weil da eben die Hochzeit war, aber war sehr cool. Jetzt ist das ganze gesteckte Aprilprogramm auch durch und jetzt wird es vielleicht einmal auch wieder ein bisschen ruhiger.
Sehr schön, sehr schön. Basti, wie geht's dir?
Ja, keine Hochzeit gewesen, aber trotzdem ähnlich müde. Bin froh, dass ich jetzt dann heute nicht mehr bis tief in die Nacht Draft schauen muss, sondern da ein bisschen Schlaf nachholen kann und dann wieder mit voller Energie in die geteilt kurze Woche gehen kann. Mittwoch ist ja schon wieder Feiertag hier bei uns. Österreich auch, ne? Hat man, glaube ich, das letzte Mal hat man's gesagt. Ja, Österreich auch, von daher sind wir doch froh, dass wir alle Mittwoch frei haben. Und jo, Finn, wie ist bei dir? Immer noch unterwegs, immer noch in Hanoi?
Immer noch, nicht immer noch, sondern wieder in Hanoi tatsächlich. Und letzte Folge nach dem Draft wurde ja woanders aufgenommen, aber auch hier bisher gutes Eindruck, vor allem vom WLAN hier im Hotel. Das ist das Wichtigste hier für die Aufnahme. Und ja, noch 3 Tage Vietnam, dann geht's weiter nach Thailand. Und ja, wunderschön hier, kann mich nicht beklagen. Draft auch gut verfolgen können. Zumindest die ersten 2 Tage. Am dritten hat dann die Zeitverschiebung, die in den ersten 2 Tagen ein bisschen geholfen hat, dass man einen relativ normalen Schlaf kriegt, ein bisschen früher aufstehen musste. Am dritten Tag war es dann ein bisschen problematisch, weil es nach der Zeit hier erst um 23 Uhr anfing. Und wahrscheinlich, hab's nicht ganz geschaut, aber wahrscheinlich so bis 5 oder 6 Uhr morgens hier gegangen wäre. Da waren irgendwann die Batterien leer nach dem 4th-Round-Pick. Und dann ging's schlafen am nächsten Morgen, aber ziemlich hyped aufgewacht. Kommen wir gleich dazu, aber bevor wir über die Chargers-Picks reden, erstmal allgemein. Wie habt ihr den Draft wahrgenommen? Wie viel Spaß hat's gemacht? Und welche Draft-Classes sind euch vielleicht ein bisschen ins Auge gestochen, die euch hängen geblieben sind? Nicht von den Chargers, sondern von anderen Teams. Dorian, fang du gerne an.
Ja, ich fand's insgesamt sehr geil. Also wie gesagt, in den ersten Tag, die erste Runde, habe ich natürlich live gesehen. Wie gesagt, den zweiten Tag dann eben nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass es auch, und das ist natürlich immer wichtig, das ist eigentlich das zweitwichtigste dann nach dem Fakt, wie die Chargers oder wen die Chargers draften, ist der Fantasy Impact. Und der war dieses Jahr halt irgendwie sehr geil, gute Landing Spots, viele gute Spieler, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr kriegst du da wirklich in der zweiten Runde erst oder spät in der ersten Runde auch noch wirklich leibende Spieler. Und ja, sonst, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen abgesprochen, ich hatte eigentlich ein paar, die ich ganz cool finde, die noch ganz gut gedraftet haben, lustigerweise auch die Patriots. Ich finde, dass sie das ganz cool gemacht haben mit Drake May und den 2 Receiver, die sie geholt haben, vor allem dann Baker relativ spät. Und die Steelers fand ich irgendwie auch sehr stark. 2x O-Line mit Fatano, Frazier, dann Roman Wilson, den Receiver, Peyton Wilson, den Linebacker. Starke Klasse.
Absolut. Kann man zustimmen. Ich meine, da waren auch ein paar Lieblinge von uns dabei, besonders von dir, Basti, mit Roman Wilson. Wie hast du den Draft wahrgenommen? Wie hat es dir Spaß gemacht? Und welche Draft-Class ist dir gespannt?
Find ich ja schon ein bisschen dreist vom Dorian, dass er hier zwei Draft-Classes nennt, die ihm gefallen und dann auch noch die als zweites nimmt, wo Roman Wilson drin ist. Dass er da so gar nicht an mich denkt. Ja, Steelers fand ich tatsächlich sneaky gut. Ja, mir war es während dem Draft ein bisschen zu harmonisch. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Drama gewünscht, ein bisschen mehr Teams, die irgendein Harakiri machen. Es war schon sehr viel nah am Consensus-Board, vor allem so die erste Runde, die ersten zwei Runden vielleicht. Und da hätte ich mir gerne noch so ein bisschen mehr Drama gewünscht, aber so ist es halt. Sonst, ja, es war einfach auch ein Folge einer sehr guten und vor allem in der Breite auch guten Draft-Class. Dass man da einfach vor allem so in den ersten zwei Runden, wenn man jetzt mal den Penix-Pick von Atlanta rausnimmt, haben schon viele ordentlich ihre Hausaufgaben gemacht. Steelers wäre jetzt so mein Draft gewesen, den ich hervorgehoben hätte. Chicago ist sicherlich, das war jetzt nicht am schwersten, da einen guten Dropper. Mit Caleb Williams und Romo Dunsey aus einem Draft zu gehen, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Weiß ich, über die AFC-Rivals werden wir, denke ich, vielleicht auch nochmal gesondert sprechen. Die lasse ich jetzt mal raus.
Ja, absolut. Und über die First-Round-Picks von den AFC-West-Rivals haben wir ja in der Folge direkt nach der ersten Runde schon geredet. Also wer unsere Meinung zu Bo Nix noch nicht gehört hat oder zu Brock Bowers, den Raiders, hört euch einfach die andere Folge noch an. Da haben wir Basti nicht ein bisschen ausführlicher drüber geredet. Für mich auch, also die Draftklasse, die ihr genannt habt, keine Frage, die haben richtig gut gedraftet. Und Basti, du hast ganz gut gesagt, es gab eigentlich wenige Teams, bei denen man sagt, die haben nicht gut gedraftet. Es waren wenig schlechte Drafts so wirklich dabei. Natürlich kann man Falcons argumentieren so und da ist ein bisschen was Verrücktes passiert und so. Aber die meisten Draftklasse waren einigermaßen solide und man konnte verstehen, was die Teams im Auge haben. Natürlich kann die Value nicht bei jedem gut sein, aber es war überall irgendwie verständlich, zumindest die meisten Picks. Eine Draftklasse, die mir aber besonders ins Auge gestochen ist, sind die Eagles, die in der ersten Runde Quinion Mitchell holen konnten und in der zweiten Runde hochgetradet haben für meinen absoluten Draft-Liebling Cooper DeShean. Und wenn man ein großes Need in der Secondary hat und mit vermeintlich zwei der Consensus besten drei oder vier Cornerbacks wegkommt, dann hat man einen richtig guten Job gemacht. Dazu haben sie noch Jeremiah Trotter geholt, auch einer meiner Lieblings-Linebacker und einer von Dorian seinen MyGuys. Also da war auch viel Gutes dabei. Und ich bin ja froh letztendlich, dass Cooper DeShean zumindest in der NFC gelandet ist. Nicht wie damals mit Trent McDuffie in der Division. So kann ich mich freuen, wenn Cooper DeShean irgendwie einigermaßen gut einschlägt, falls es so sein sollte. Sehr schön. Dann genug über andere Teams geredet. Das steht heute nicht im Vordergrund. Viel wichtiger ist, was die Chargers gemacht haben. Und über den ersten Rundenpick Joe Alt haben wir ja schon ein bisschen länger geredet, aber wollen es natürlich trotzdem nochmal aufgreifen hier in der Folge. Gerade wenn man jetzt ein paar Nächte drüber schlafen konnte, sich Gedanken machen konnte und vielleicht sich ein bisschen schönreden konnte, falls es nötig war. Basti, was hat sich für dich verändert seit der letzten Folge und wie genau siehst du den Pick?
Ja, also allgemein nochmal Joe Alt, Tackle von Notre Dame. Sehr, sehr gute Zahlen und jeder Chargers-Fan, der gegen ihn an 5 war, war nicht gegen den Spieler, sondern eher für einen anderen Spieler, für einen Wide Receiver. Ich denke, das muss man da nochmal ganz nüchtern einordnen. Und ja, an sich ist vom Denkprozess der richtig gewesen im Nachhinein für mich. Zum einen hat Joe Ortiz klar gesagt, Joe Alt war für sie Best Player Available und deswegen haben sie ihn genommen. Und ich kaufe ihm das auch ab, dass sie einen Joe Alt höher graden als einen Malik Nabers. Und das passt für mich dann. Ich meine, wir haben ein bisschen rumgescherzt, auch bei uns in der Fantasy-Football-Liga, wenn Joe Alt einen Vollbart hätte oder am besten noch ein Mullet, dann wäre er für mich legit Top 3, Top 5 Pick gewesen, so glatt rasiert als O-Liner. Das passt irgendwie nicht und deswegen bin ich da noch so ein bisschen zögerlich. Wie gesagt, es ist immer noch das Thema, was wurde auf dem Board liegen gelassen. Aber ja, der Spieler an sich ist gut, hat auch gesagt, er hat früher auch schon Right Tackle gespielt mal in seiner ersten College-Saison. Von daher bin ich da schon sehr zuversichtlich, dass er da auf Right Tackle schnell reinkommt und da einen super Tackle-Duo mit Rashawn Slater bilden wird. Von der Note, oder weiß ich, wollt ihr noch was sagen oder
ja,
sag ich gleich zur Note?
Ich würde auch noch, ja. Ja, aber ich glaube, das sagt eh schon alles. Wenn sein größter Kritikpunkt ist, dass er nicht genug Haare im Gesicht hat, dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er noch gar nicht genug Bartwuchs. Aber das kommt schon noch. Aber sonst, ja, es war nicht das sexy Pick, aber halt im Nachhinein betrachtet jetzt schon sehr klug einfach. Gerade wenn man sich anschaut, es sind 7 Offensive Tackles in der ersten Runde gegangen. Du hast da den Besten rausgeholt und das Draft-Profil ist halt auch irre und die Zahlen auch. Er hat in den letzten 774 Pass-Blocking-Snaps einen Sack zugelassen, 4 Quarterback-Hits. Das ist schon insane. Und wie oft haben wir gemeckert, weil sie für Philip Rivers nie eine ordentliche O-Line aufgebaut haben. Das hast du jetzt für Justin Herbert und es passt einfach so zusammen auch mit dem, was sie machen wollen, dass sie in den Trenches gewinnen wollen. Und wir kommen jetzt eh auch gleich zum Second-Round-Pick. Da schließt sich das Bild dann auch. Und damit, glaube ich, hat sich der Joe Alt-Pick, über den wir langfristig, glaube ich, sehr glücklich sein werden, irgendwie dann auch besser verdauen lassen.
Absolut. Kann euch beiden nur zustimmen. Ich finde den Pick auch richtig gut. Wichtig ist, dass wenn du auf 5 pickst, mit einem Elite-Spieler davonkommst, am Ende in 5 Jahren wirst du nicht drauf schauen, ist es jetzt ein Superstar Offensive Tackle oder ein Superstar Receiver geworden. Wenn du da früher oder später ein All-Pro draftest, dann bist du zufrieden mit dem Pick und es wird gut tun. Ich finde es gerade witzig, wenn irgendwelche Chargers-Fans dann sagen, Justin Herbert ist so der Unglücklichste, weil er jetzt keine Weapon bekommen hat oder sowas. Erstens, Jim Harbaugh hat gesagt, Joe Alt ist auch eine Weapon, Offensive Line. Und für einen Quarterback gibt es ja eigentlich nichts Schöneres, als ein paar Mal weniger gehittet zu werden von einem 300-Pound-Edge-Rusher oder 270-Pound-Edge-Rusher. Und jetzt hat man da wahrscheinlich, früher oder später, weiß nicht, ob es ab Tag 1 ist, aber das beste Tackle-Duo der Liga mit Rashawn Slater und Joe Alt. Und das ist das Wichtige, dass du einfach einen Superspieler dir geholt hast, der ein Monster-Prospect ist mit einem sehr hohen Floor. Und auch einen riesigen Upside, hat einen RAS-Score, Relative Athletic Score, von 9,93. Viel besser geht's eigentlich nicht. Dazu stimmt das Tape noch, das er auf den Platz gebracht hat. Die Production, wie der Dorian gerade die Stats vorgelesen hat, passt auch, wird sowohl im Pass-Game als auch im Run-Game eine Riesenstütze sein und wird ab Tag 1 eine Riesenrolle für die Chargers auf Right Tackle übernehmen. Von dem her können wir, glaube ich, super zufrieden sein und können zu unserer Note für diesen Pick kommen. Haben natürlich die amerikanischen Letter Grades benutzt. Gehe ich zumindest mal gerade von aus, dass ihr die zwei auch. Ja, genau. Dann, Basti, fang an. Was hast du eine Note für Joe Alt gegeben?
Ja, also ganz so euphorisch, wie du es da gerade dargestellt hast, bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Er hat jetzt 3 Jahre lang Left Tackle gespielt. Evan Neal war auch ein super Left Tackle Prospect und schauen wir an, was er bei den Giants gemacht hat. Also von mir kriegt er ein B+ mit einem sehr, sehr großen Plus, aber ja, gerade noch mit dem Hintergrund, wer auf dem Board war, konnte ich ihm kein A geben.
Ich finde es witzig, dass du sagst, du bist nicht so euphorisch, aber am Ende haben wir die gleiche Note gegeben. Weil ich habe auch das B+ gegeben. Vielleicht bin ich trotzdem ein bisschen euphorischer, zumindest klingt so, aber ich mit dem, was auf dem Board war, man kann es nicht ändern. Zu dem Zeitpunkt hätte ich auch lieber einen von den 2 Receivern gewollt, aber bin sehr happy und auch im Nachhinein kommen wir ja gleich dazu. Dorian hat es auch schon angeteasert. Vielleicht der richtige Pick trotzdem, auch zu dem Zeitpunkt schon. Aber ja, mehr als B+ kann ich trotzdem nicht geben. Da würde ich meine Pre-Draft-Meinung ein bisschen ungut tun. Dorian, was hast du für eine Note?
Ja, dann bin ich der Erste, der gleich mal wieder ein bisschen Hype-Train anheizt. Bei mir ist es ein A-, wenn die einzigen Kritikpunkte sind, dass er zu wenig Bartwuchs hat und er halt nicht der sexy Pick war als O-Liner im Gegenzug zu dem Receiver, dann ist es ein A-.
Sehr schön. Sehr nice. Hype Train, let's go. Zweite Runde ging es weiter. Nicht auf Pick 37, sondern auf Pick 34. Denn die Chargers haben hochgetradet mit den New England Patriots. Man hat Pick 37 und 110 abgegeben, um auf 34, also drei Spots hochzutraden und hat dafür 137 zurückbekommen. Also man ist von der vierten in die fünfte 27 Spots zurückgegangen, um in der zweiten Runde drei Spots hochzugehen. Bevor wir über den Spieler selbst reden, erstmal ganz kurz zu dem Trade. Was habt ihr da für eine Meinung?
Ja, war glaube ich, in Ordnung von dem, was man gemacht hat. Man hat keinen Pick abgegeben. Das war, glaube ich, wichtig. Und vor allem, wenn man sich angeschaut hat, was da teilweise sonst gezahlt werden musste, um hochzukommen, fand ich sogar sehr, sehr günstig, muss ich sagen. Fand es vom Value her gut, also vom Preis her war es sehr gut. Und auch vom Mindset, dass sie trotzdem sagen, okay, wir haben zwar relativ viele Löcher, aber wenn da irgendwo unser Guy ist, von dem wir glauben, wir müssen hochtraden, dass sie es machen. Von daher fand ich Prozess und Ergebnis sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja, ich fand's fair. Ich meine, es war der zweite Pick in der zweiten Runde, der hat halt schon auch noch immerhin seinen Preis. Dafür, dass man drei Spots raufgegangen ist, dann in den späteren vierte, fünfte Runde fast eine ganze Runde zurück. Zeigt aber auch einfach, ich meine, es waren immer noch einige gute Receiver Prospects an Bord, aber es zeigt einfach, dass das Lad einfach der Typ war, den sie haben wollten da.
Ja, nein, ich finde auch, also gerade Daniel Jeremiah hat es ja während dem Draft auch öfters gesagt, dass unter diesen Top 50 Prospects ein gewisser Konsensus besteht, also so eine gleiche Meinung von vielen Teams, wie welche Spieler das sind und wie die angeordnet sind und dass es danach recht willkürlich wird. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, zwischen 110 und 137 ist nicht mehr so ein Riesenunterschied. Es klingt recht groß mit 27 Picks, aber am Ende ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass der Spieler, den du auf 110 wolltest, vielleicht sogar auf 137 noch da sein würde oder einer der zwei, drei Picks später auf deinem Board ist, weil es einfach ein bisschen willkürlicher vom Board geht. Und wenn du in Runde 2 da hochtradest, in den zweiten Pick der zweiten Runde, bin ich mir jetzt zumindest relativ sicher gewesen, dass Ladd McConkey, der Wide Receiver, den die Chargers selected haben, wahrscheinlich der letzte Receiver mit First Round Grade von Chargers auf dem Board war. Man sagt ja immer, es gibt so um die 20 First Round Grades von dem Team. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ladd da zumindest von Receiver technisch der letzte war. Und wenn du da dann sagst, das lasse ich mir nicht entgehen, da lasse ich mich nicht mehr snipen irgendwie von den Patriots oder irgendeinem von den anderen zwei Teams, dann gehst du hoch, zahlst so einen kleinen Preis dafür und holst dir den, den du willst. So würde ich das so einschätzen. Deshalb sind wir da, glaube ich, alle recht gleicher Meinung. Guter Trade, gutes Mindset. Und jetzt zum Spieler, Dorian, du hattest ihn ja weiter in My Guys als den Second-Round-Spieler, den du am meisten magst im ganzen Draft. Deshalb darfst du natürlich auch gerne anfangen. Was hast du zu Ladd McConkey zu sagen?
Ja, genau, war My Guy in Runde 2 und eben zu dem Zeitpunkt war ich bei der Hochzeit und habe mich dann so ein bisschen abgeseilt von der Gesellschaft, Partygesellschaft und nebenbei dann halt den Stream rennen gehabt am Handy und es gab zwei Leute, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn's einer von den beiden wird, bin ich super hyped. Also einer war Ladd McConkey und der andere wäre Eddie Mitchell gewesen, wobei ich da wirklich Ladd bevorzugt habe. Ich mag Eddie Mitchell sehr, aber der hat mehr so Boomer-Bust-Potenzial. Ladd ist da einfach der wesentlich sicherere Pick gewesen. Einer der besten Roadrunner. Ich glaube, da hat es mehrere gegeben, Mina Kimes unter anderem, die überhaupt gemeint haben, dass er der beste Roadrunner im Draft ist. Ich finde, er passt einfach so, so gut ins Team auch. seine die Grades oder diese Stable Metrics bei PFF finde ich eigentlich immer ganz geil mit diesem Chart. Da ist bei ihm fast der ganze Chart ausgefüllt, wenn du da hast. Receiving Grade gegen Single Coverage 85 von 100, Receiving Grade gegen Zone Coverage 89 von 100, Open Target 82%. Er ist so gut und weiß ich, das finde ich dann immer ein bisschen übertrieben oder überspitzt vielleicht, aber ich habe so oft auch gelesen, dass sein Ceiling oder sein Upside ist quasi Cooper Kupp mit High-End-Speed ist. Er ist ein Playmaker, er kann wirklich dieser Difference-Maker sein und weiß nicht, seht ihr ihn straight up als Receiver 1 für Herbert?
Stand jetzt würde ich noch nicht so weit gehen, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht ab Tag 1. Ich finde ihn mega gut und alles, was du gesagt hast, kann ich nur absolut zustimmen. Richtig, richtig guter Receiver und ist ideal für das Team, gerade mit dem Abgang von Keenan. Ich hatte mal Anfang der Offseason mit einem von unseren Zuhörern eine Diskussion drüber, ob er denn ein guter Pick wäre, Ladd McConkey, welchen dann ein Mockdraft in der zweiten Runde hatte, weil Keenan noch da war. Und damals war ich schon der Meinung, nimm ihn trotzdem, weil er einfach so gut ist. Jetzt, wo Keenan weg ist, erst recht, macht es erst recht noch mal mehr Sinn. Aber ich würde noch nicht so weit gehen, dass er ab Tag 1 Receiver 1 ist, sondern denke, das wird Josh Palmer noch sein, aber er könnte sich relativ schnell in dieser Option entwickeln, meiner Meinung nach. Oder wie siehst du das, Basti?
Ja, also ich von den Tools und von den Fähigkeiten ist er, glaube ich, schon Stand heute wahrscheinlich unser bester Receiver, weil er einfach so ein irre guter Route Runner ist und dazu noch brutal schnell. Also das ist immer so, was jeder vergisst, wenn er ihn mit anderen kleinen weißen Slot-Receivern vergleicht, mit, weiß nicht, Julian Edelman oder vor allem Hunter Renfrow. Also er ist ungefähr doppelt so schnell wie Hunter Renfrow. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Ist gerade 4-3-8, 4-3-9 gelaufen. Ich habe noch so ein bisschen Fragezeichen, wie er mit seinem Bodytype wirklich so ein High-Volume Wide Receiver 1 sein könnte. Das ist gerade noch so ein bisschen die Frage, aber an sich glaube ich schon, dass, also zum einen werden die Chargers ihren Wide Receiver nicht mehr so exzessiv nutzen, wie sie es mit Keenan Allen gemacht haben, in Spielen teilweise mit gefühlt 20 Targets. Zum anderen, ja, werden sie es ein bisschen verteilen, aber ja, er kann es auf jeden Fall werden und dann kann ich vielleicht auch schon zu meiner Note übergehen. Stimme da dem Dorian eigentlich auch wieder in allem zu. Und für mich war es ein A+. Wirklich super Value, den sie da geholt haben.
Sehr nice. Sehr gut. Dorian, für dich, wenn es dein MyGuy war, auch ein A+?
Ja, muss ich geben da an der Stelle natürlich, ja.
Sehr, sehr nice. Da bin ich, also ich sehe den Spieler genauso gut wie ihr. Und finde ihn auch ein Hammer-Fit hier für die Chargers. Muss trotzdem hier mit einem B+ gehen, weil ich einfach vor dem Draft oder zum Zeitpunkt des Drafts war es jetzt nicht so ein Pick, dass ich aufgesprungen bin und ultra abgefeiert habe. Einfach aus dem Grund, dass noch zwei, drei andere Spieler auf dem Board waren, die ich noch mehr gefeiert hätte, auf die ich mich so ein bisschen insgeheim eingestellt und gefreut hätte. Und da gehe ich jetzt so von meiner Instant-Reaktion so am Draft. Wenn man das Gesamtbild betrachtet, müsste die Note ziemlich sicher noch höher sein und eher so in die Range von euch, weil der Pick ist Hammer, aber so ein A+ ist es für mich, wenn ich wirklich aufspringe beim Draft und mir denke, geil, das wäre der Spieler, den wollte ich oder das hypt mich richtig. Und das war es nicht ganz, aber heißt nichts über den Spieler oder irgendwie die Denkweise von Coaches, finde ich alles ganz genauso wie hier mega gut.
Also bei mir hat sich die Note jetzt auch nochmal über Nacht schon nochmal deutlich verbessert. Ich habe es euch beiden, glaube ich, auch geschrieben. Ich habe gesagt, okay, in Runde 1 wollte ich einen Wide Receiver mit Malik Nabers und die Chargers nehmen Joe Ault. In Runde 2 wollte ich dann Jackson Powers Johnson und sie nehmen Ladd McConkey. Und ich bin immer unzufrieden. Also das war irgendwie so ein bisschen bei mir eine ganz komische Situation, dass ich dann irgendwie dann doch wieder einen O-Liner wollte, obwohl ich mich davor über O-Liner aufgeregt hatte. Und aber an sich, wenn man sich's anschaut, auch da wieder das Thema von Hatmas, Joe Alt war der beste Tackle. Für mich war da Ladd McConkey wahrscheinlich schon der beste Wide Receiver, der noch da war. Und danach gab es dann schon einen merklichen Drop-off. Und es war wichtig, dass sie da eine verlässliche Waffe kriegen. Deswegen war es für mich auch der richtige Prozess, da auf Wide Receiver zu gehen.
Nee, absolut. Stimme ich dir voll zu. Wenn man es so im Nachhinein jetzt mal betrachtet, hättet ihr lieber ganz neutral betrachtet, also jetzt nicht aus Fanbrille, wie es jetzt gekommen ist, aber hättet ihr lieber Joe Alt und Ladd McConkey oder einen Malik Nabers mit, sagen wir mal, einem Kingsley Suamataya oder sucht euch irgendeinen Tackle aus, der da in der zweiten Runde gegangen ist?
Ich glaube, du musst dann den Vergleich, da musst du in der zweiten Runde Jackson Powers Johnson nehmen. Das ist, glaube ich, so der logische
Vergleich. Wenn du sagst, die Chargers wollten wirklich unbedingt einen Offensive Tackle und sagen, jetzt Bradley Bozeman wollten ist unser Center. Aber sie haben einen Offensive Tackle auch wirklich gedraftet. So.
Das wahre Upgrade der Position passiert ja gerade auf Right Guard. Den nehme ich mal an, dass sie Pipkins auf Right Guard schicken und deswegen muss, also ja, die gerade wenn man sich die Tackles anschaut, ist es, denke ich, sehr klar, dass man da sagt, okay, der Value ist so rum besser, aber ich finde schon, dass man dann den Case eher auf O-Line machen könnte und dann, finde ich, wird es mit Jackson Powers Johnson schon deutlich knapper.
Ja, kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also ja, stimme ich dir zu, wenn man auf Center geht, obwohl ich nicht finde, dass man es komplett vergleichen kann, weil Center jetzt nicht adressiert wurde. Vielleicht sagen sie auch, sie sind mit Bradley Bozeman einfach fein, was sie jetzt sowieso für die Season sein müssen. Wenn man es auf Offensive Tackle betrachtet, würde ich sagen, ist die Variante jetzt mit Joe Alt auf jeden Fall die bessere. Wenn man es auf O-Line allgemein betrachtet, stimme ich dir zu, Basti, bist du mir wahrscheinlich mit Center, mit Jackson Powers Johnson, wären wir alle einen Ticken happier wahrscheinlich aus der zweiten Runde rausgegangen. Oder zumindest aus der ersten Runde rausgegangen.
Ja, es ist bei mir, glaube ich, Kopf an Kopf Rennen. Ich glaube, ich bin tatsächlich dann doch eher Joe Alt, Ladd McConkey. Aber was jetzt ist dann Dorian Zünglein an der Waage.
Ja, der Fakt, dass 7 Offensive Tackle in der ersten Runde gegangen sind und du kriegst den besten davon. Wir lieben alle Rashawn Slater und genauso sehr werden wir Joe Alt lieben. Von dem her, und dann kriegst du Ladd McConkey auch noch, der auch, also ich kann mir nicht vorstellen, wie Ladd McConkey nicht funktioniert, der wird produktiv sein. Von dem her, ja, ich habe es eh vor der Aufnahme schon kurz zum Basti gesagt, es ist lustig, wie schnell sich das drehen kann, weil vor dem Draft wollten wir es eben alle umgekehrt haben, jetzt ist es so kommen. Und ich bin super happy damit. Also ich würde auch die Variante jetzt mit Joe Alt und Ladd McConkey bevorzugen.
Sehr nice. So sieht's aus und so ist es gekommen. Damit sind wir happy. Ersten 2 Runden richtig gut. Das sieht man ja an unseren Noten bisher. In Runde 3 ging's sehr gut weiter. Da haben wir auf Pick Nummer 69 Junior Colson, den Linebacker von Michigan, gedraftet. Das war so der erste Moment in dem Draft, wo ich nicht erst im Nachhinein drauf schaue und mir denke, richtig, richtig geil, sondern das war der Spieler, der war am höchsten auf meiner Wunschliste von dem, was noch da war in Runde 3. Und da hat es mich das erste Mal so richtig aus dem Sitz gezogen, dass ich sage, ich bin mega hyped, geiler, geiler Pick, besser hätte es gerade nicht kommen können. Ich habe mir nichts anderes gewünscht, weil es passt einfach zu gut. Es war klar, dass früher oder später Michigan Guys gedraftet werden von Jim Harbaugh. War auch ziemlich cool, wie er dann im Draftroom die Michigan-Hymne angestimmt hat. Passt alles perfekt und ich finde die Situation auch jetzt echt spannend. Erstens, Junior Colson, bester Linebacker im Draft. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig, zumindest wenn man die Injury-History von Peyton Wilson noch mit einbezieht. Und er passt natürlich in die System. Und ich finde es mega witzig, dass ein Rookie-Linebacker, ein Drittrunden-Rookie-Linebacker, die Defense besser kennt als jeder andere Spieler, der schon auf dem Roster ist und teilweise irgendwie 10 Jahre in der NFL spielt, weil er von dieser Defense hier direkt die Transition mitmacht, mit Jesse Minter und mit Jim Harbaugh. Und das lässt mich so richtig, richtig gut fühlen über das, was wir gerade auch in seiner Rookie-Season gleich sehen werden. Er wird vielleicht sogar den ein oder anderen Veteran an die Hand nehmen und ein bisschen in die Defense mit einführen, was eine absurde Situation ist, weil er ein Rookie-Linebacker ist. Und er wird ab Tag 1, gehe ich jetzt mal fest von aus, ein Starting Linebacker oder der Number One Linebacker in der Defense sein und mit deren Handy ein ziemlich cooles Duo bin, weil die sich sehr gut ergänzen. Junior Colson, auch wenn er die Athletik hat und in Coverage spielen kann, größte Stärke, die er hat, ist, dass er immer um den Ball drumherum ist, gerade im Run-Game, dass er da sehr clever ist, sehr physisch, ein sehr guter Tackler. Und Dejan Handy ist so dieser Counterpart dazu, der zieht seine Stärke mehr in der Coverage und ist jetzt nicht so dieser ganz physische Spieler. Ich glaube, die werden sich richtig gut ergänzen, zwei Third-Round-Picks in Folge. Und damit hat man ein gutes Linebacker-Duo, das man in der NFL heutzutage braucht. Du musst nicht Top-Money in Linebacker reinstecken und du brauchst nicht diesen absolut Elite-Fred Warner-Type-Linebacker, sondern musst einfach einen guten, soliden Linebacker-Core haben, die alles spielen können, wie du es brauchst, und dass du immer das richtige Package reinschicken kannst. Und ich glaube, das hat man mit dem Pick absolut perfekt erfüllt.
Jupp, das Wichtigste überhaupt, das war unser erster Treffer vom finalen Mock. Das verbessert natürlich dann auch nochmal den Grade zum Schluss. Ja, du hast das perfekt gesagt, vor allem natürlich der Scheme Fit. No, du hast es eh gerade gesagt, könnte nicht besser sein. Er ist ein sehr guter, sehr sicherer Tackler, hat eine Miss-Tackle-Rate nur von 4,7%, das ist gut. Und auch in Pass-Coverage gut. Ich mag ja die Linebacker, die auch in Coverage gut sind. Der ist zumindest überdurchschnittlich, würde ich sagen, wenn nicht sogar gut in Pass-Coverage. Kann die Spielzüge gut lesen. Oder die größte, die einzige Schwachstelle sicher nicht, aber die größte vielleicht ist, dass er ein bisschen steif in der Hüfte ist, so tight Hips hat. Aber ja, passt super. Wir haben gewusst, es wird mindestens ein Michigan-Guy wird's werden. Und passt super, erfüllt auch wieder Team und Value, also Need und Value, treffen sich das super, passt sehr gut.
Ja, nee, kann ich mich nur anschließen. Beim Linebacker-Room würde ich Denzel Perryman nicht ganz außen vor lassen. Also gerade bei dem klaren Run, glaube ich, dass Junior Colson dann mit Perryman auf dem Feld stehen wird und beim Pass dann eher mit Handy. Heißt aber auch, dass ich von Junior Colson schon ausgehe, dass er da die meiste Zeit auf dem Feld steht. Irgendwo habe ich auch schon gehört, dass er eigentlich da fit genug ist, um da auch der Playcaller der Defense zu sein, und das als Rookie. Könnte schon passieren, ich weiß es nicht, aber ja, su super fit. Einer meiner Lieblingspicks in dem Draft und von mir auch wieder ein A+.
Ganz kurz, bevor wir zur Note noch jetzt von Dorian mir übergehen. Habt ihr auch so gezittert, als der Pick announced wurde und gesagt wurde von dem ehemaligen Chargers-Kicker, dass ein Michigan-Guy gedraftet wurde, und es war ziemlich klar, es ist entweder Blake Corum oder Junior Colson, also der Running Back oder der Linebacker. Ich persönlich, ich kam so ins Schwitzen in diesen paar Sekunden, weil ich in der dritten Runde Blake Corum nicht draften wollte, es wäre mir zu früh gewesen, und war dann mega happy, dass es eben andersrum war.
Ja, ich wurde da zum Glück gespoilert von einem Kumpel. Deswegen, ich wusste schon, was kommt, leider.
Ich hab's nicht mitbekommen. Live habe ich den Pick nicht gesehen.
Ah, okay. Okay, dann ging es nur mir so. Aber vielleicht ging es ein paar Zuhörern da draußen auch so. Ich war super nervös. Aber ja, Basti, ich kann mich deiner Note nur anschließen. Für mich auch ein glattes A+. Wie gesagt, es war der Spieler, der ganz oben auf meiner Wunschliste in Runde 3 stand, von dem, was noch da war. Und da kann ich mich in keiner Richtung irgendwie beklagen. Und es wird einen Rookie-Impact geben. Auch das, was wir von dem Third-Round-Pick schon lange nicht mehr gesehen haben. Was natürlich mit Tom Telesco seiner Third-Round-Pick-Historie zu tun hat. Die werden Raiders ideal fortgeführt, dann wieder irgendein Spieler, den noch nie jemand gehört hat. Irgendwo 230 auf dem Consensus-Board so gefühlt. Und der holt in der dritten Runde. So viel am Rande. Dorian, was ist deine Note?
Junior Colson in der dritten Runde ist bei mir ein A-.
Sehr schön. Klingt nach 2 Tagen Draft sozusagen nach einem ziemlich idealen Verlauf, wenn man so die Noten betrachtet bei euch. Warte, Basti, waren es bei dir B+ und dann zweimal A+? Ich ordentlich. richtig ordentlich. Und beim Dorian A minus, A plus, A minus, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Stark. Sehr nice. Sehr gut. An Tag 3 ging es dann weiter. Da hat man auf Pick 105 gepickt, also der fünfte Pick in der vierten Runde. Und hat Justin Eboigbe, den Defensive Tackle von Alabama, geholt. Da war es für mich so der erste Moment, wo ich gedacht habe, so, wer, wusste ich nicht genau, habe ich nichts dazu angeschaut. Der Name hat mir ehrlich gesagt nicht viel gesagt. Hab dann heute ein bisschen Tape dazu angeschaut. Wird sicherlich noch mehr werden die nächsten Wochen, aber find ihn in Ordnung. Aber ich muss auch sagen, selbst jetzt haut's mich nicht wirklich um. Also klar, er kommt von einer großen Schule dabei, Alabama, und hat da auch eine gute Rolle gespielt. Aber ich weiß nicht, wie viel Potenzial er wirklich so mit sich mitbringt. Er ist nicht der allerbeste Athlet, hat einen RAS-Score von 5,77 und beim Tape wirkt es auch nicht so, als hätte er einen richtig guten First Step oder so eine richtig gute Leverage beim Spielen, was du als Defensive Tackle brauchst. Er spielt immer ein bisschen hohem Pad Level und hat nicht so einen tiefen Körperschwerpunkt, wie man es von diesen richtig guten Defensive Tackles aus der NFL kennt. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Daniel Jeremiah hat beim Draft direkt gesagt, Effort und Spielverständnis, das ist so seine Calling Card, das ist so das, in dem er so richtig gut ist. Und das sieht man auch auf dem Tape. Jedes Mal, wenn Screen ist, erkennt er das immer recht schnell, ist schnell da und er gibt nie ein Play auf. Er rennt immer hinterher, bis er den Ball Carrier hat. Und das finde ich auch richtig gut. Er ist mir immer so ein bisschen, gibt mir ein ungutes Gefühl, wenn das so das Erste ist, dass die Draft-Experten über einen Spieler sagen, weil das eher dann dafür spricht, so, er hat nicht dieses absolute Upside. Was aber für ihn spricht, ist, dass bisher bei Alabama er gefühlt alles nur beim Bullrush gemacht hat und dass man da, wenn man ihn ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht einen oder anderen Pass-Rush-Move noch hinzufügt, dass da noch mehr kommen kann und er dann nicht mehr so berechenbar ist und einfach ein besserer Defensive Tackle, gerade was den Pass-Rush angeht, werden kann. Und im Run-Game ist er eine solide Stütze, er hält immer eigentlich seinen Punkt. Man sieht selten, dass er wirklich weit nach hinten gepusht wird. Hat er da ein paar Probleme, den Block loszuwerden und sich zu lösen und dann das Tackle zu machen. Aber ich glaube, auch daran kann man ganz gut arbeiten. Ist besser, als wenn ein Defensive Tackle einfach nicht seinen Ground halten kann. Und von dem her, für mich in der vierten Runde wahrscheinlich ein bisschen zu früh, da zeigt er ein bisschen zu viele Schwächen noch auf. Aber die Coaches und die Scouts, General Manager werden da schon was in ihm gesehen haben, dass sie dieses Potenzial aus ihm rausholen können. Und die D-Line braucht absolut Depth. Das war klar, dass da irgendwas gemacht werden muss. Und erster Pick, also ja, zu Greg kommen wir gleich. Wie seht ihr ihn?
Ja, das war auch so der erste Spieler, den ich jetzt nicht so, sofort bildlich vor Augen hatte. Ich glaube, Tape hatte ich mir auch nicht angeschaut. Joe Ortiz hat danach gemeint, ja, sie hatten eigentlich alle durch die Bank Third-Round-Grades, wenn nicht Second-Round-Grades für ihn. Von daher war es für sie schon ein großer Stil. Ist letztes Jahr wirklich aufgewacht, was die Stats anging. Also 7-6, 5 Hits, 18 Hurries. Davor war er relativ ruhig. Er hatte, glaube ich, eine relativ große Nacken-OP, wenn ich das richtig habe, im Kopf habe. Also so dieselbe Verletzung, die zum Beispiel auch Leighton Vander Esch hatte, die ihn zum Karriereende gezwungen hat. Das macht es natürlich schon so ein bisschen fraglich. An sich, die Chargers haben gesagt, okay, sie wissen davon natürlich, sie haben es evaluiert und er war geklärt medizinisch. Von daher spielt es dann auch keine Rolle. Aber ja, schwingt schon so ein bisschen mit. Ich fand es auch interessant, Joe Ortiz hat gesagt, er ist am besten als Five-Tech, also quasi wirklich Defensive End, ähnlich wie es Joey Bosa oder Khalil Mack spielen, ist aber flexibel. Und ja, das ist halt so ein bisschen bei mir das Fragezeichen, was ist er jetzt? Bei einem Second-Round-Spieler wie Thuli ist das in Ordnung für mich. Bei einem Viertrunden-Pick kann es halt dann oft dann diese Flexibilität halt auch ins Negative umschlagen, dass er dann eigentlich nirgends zu Hause ist. Ich denke, er ist da ein Rotational Guy und dafür ist es in Ordnung. Aber ja, Brandon Dorlos ist, glaube ich, 2 Picks später gegangen. Ja, das war so der erste Pick, bei dem ich so ein bisschen Fragezeichen hatte, muss ich sagen.
Ja, war bei mir eigentlich ähnlich. War auch der erste Spieler, den ich vom Namen her jetzt nicht kannte. Aber für mich irgendwie so ein typischer Joe Hartees Middle Round Pick, wenn ich da an die Ravens der letzten Jahre zurückdenke, eigentlich auch immer eine stabile D-Line gehabt. Von dem her vertraue ich da eigentlich auch eher auf deren Einschätzung. Sonst habe ich jetzt in der kurzen Recherche, die jetzt möglich war nach dem Draft, nicht viel mehr rausgefunden als ihr. Größte oder klar, eines der Fragezeichen ist natürlich die Injury History, gerade Nacken ist halt ganz hakelige Sache. Sonst würde ich ihm, glaube ich, im Lauf vielleicht ein bisschen besser sehen, noch als in der Finn zum Beispiel beschrieben hat. Run-Stops ist er Nummer 12 gerankt gewesen und ich finde das eigentlich cool, dass er Inside Defensive Tackle oder auch Outside das Defensive End spielen kann. Der ist da wirklich sehr variabel am College eingesetzt worden, eben mal innen, mal außen gespielt. Ja, sonst ist er mehr powerful als flexibel, aber das ist auch das, was der Basti gesagt hat, gerade diese die Pass-Rush-Moves, die Technik, ja, lassen sich coachen, auch gerade mit einem Joey Bosa, der da ein Experte ist, kann er sich sicher viel abschauen. Und eben letztes Jahr 2023 wieder gespielt hat, auch wieder die ganze Saison gespielt hat, hat auch wirklich gute Stats auch gegen den Pass geliefert. Also ich finde ihn eigentlich cool, den Pick jetzt mit, wie gesagt, nach der kurzen Recherche, wie ich mir angeschaut habe, habe ich mir eigentlich gedacht, cooler Pick. Und auch wieder ein Need erfüllt, also passt.
Was hast du ihm dann für eine Note gegeben, Dorian?
Genau, ich habe jetzt, ich schwank noch, aber ich glaube, ich lasse das Plus weg. Ich gebe ihm ein Straight B, ein B.
Ja, stark. Same.
Okay, ich bin der gefühlte Negative heute in der Runde. Für mich ist es ein glattes C. Ich habe einfach, also für mich hat es nicht so, mir hat es nichts getan. Also es ist weder gut noch schlecht. Von dem her habe ich mir gedacht, bleibe ich da recht in der Mitte und mal sehen, was passiert. Hab nicht die allergrößten Erwartungen, aber wenn gerne, werden die übertroffen. Und bin gespannt, was das Coaching-Staff da für einen Plan für ihn hat. So, Runde 5 ging es dann weiter. Da hat man 2 Picks innerhalb von 3 Picks gehabt, von 4, also 137 und 140, und hat sich da entschieden, zweimal Cornerback zu gehen. Der erste war Tarheeb Still, der Cornerback von Maryland. Dorian, was sind da so deine Takeaways?
Ja, erst einmal bester Spitzname jetzt schon, Heap Island, klingt irgendwie cool und dass er sich schon einmal am College auch den Spitznamen mit dem Island-Zusatz verdient hat, ist schon mal ein guter Ansatz. Sonst war es bei ihm fast am schwierigsten, da wirklich großartig viel rauszufinden. Was mich sehr positiv bei dem Pick stimmt, ist mehr oder weniger dann der Pick danach. Ich glaube, 3 Picks später, dann noch einmal ein Cornerback, auf den werden wir eh auch gleich kommen. Der war auch ein Fanliebling quasi und hat euch beiden sehr gut gefallen, glaube ich, schon in der Pre-Draft-Coverage. Und für mich war es quasi so, okay, wenn sie Tarheeb Still höher einschätzen als den Corner, den sie dann danach genommen haben, dann ja, muss irgendwas dran sein. Er ist vor allem ein sehr sicherer Tackler, also ein Harbor, Minter, Herbert Guy, genau das, was sie wollen, ein physischer Spieler, hat trotzdem auch gut in der Coverage, wobei man ihm nachsagt, dass er eben gegen den Lauf besser ist in Coverage, hat trotzdem 5 Interceptions gehabt letztes Jahr. Ich glaube, der wird wohl auch ein Special Teamer. Was mir nicht ganz gefällt, ist, dass er über die Jahre immer weniger in der Slot gespielt hat, also von 400 auf 350 Snaps auf dann nicht einmal mehr 40 Snaps in der Slot. Also wenn wir da wohl eher Outside spielen, ja, interessant, hat schon auch Improvement zeigt über die 3 Jahre am College, aber ganz interessanter Spieler irgendwie. Ich kann ihn auch schwierig einschätzen. Auf jeden Fall gut gegen den Lauf in der Coverage. Werden sicher eine Idee haben, einen Plan oder zumindest gute Ansätze gesehen haben, wo sie sagen, dass das funktioniert.
Ja, absolut. Also bin mir auch sicher, dass da das Coaching-Staff was in ihm sieht und auch das mit Special Teams Value. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er da um die Gunner-Position sich mitstreitet. Hat ja einen ganz guten Speed mit 4.52, 40, klar, könnte noch schneller sein, aber da kannst du dich schon als Gunner behaupten, würde ich behaupten. Also die Frage ist, ob er natürlich da an einem Jasir Taylor oder einem Dee Leonard vorbeikommt, weil die wirklich gut gespielt haben und Ryan Ficken die beiden auch schon kennt. Aber es wird eine Competition geben. Und das, was du gesagt hast, gerade was die Slot-Snaps angeht, finde ich gar nicht so schlecht, dass es weniger geworden ist. Das heißt, sie haben ihm mehr Outside vertraut oder zugetraut. Aber er hat trotzdem noch diese Flexibilität, weil er es schon oft gespielt hat. Er hat schon viele Snaps im Slot gespielt. Und ich glaube, das gibt ihm einen Vorteil gegenüber anderen Cornern vielleicht auf dem Chargers-Roster, dass er eventuell beides spielen kann. Dass er vielleicht dieser vierte Cornerback wird, der dann einspringt, egal wer sich verletzt, egal ob sich der Slot-Corner verletzt oder der Outside-Corner. Falls er dann gebraucht ist, ist er da. Da würde ich ihn jetzt sehen, aber der Cornerback-Raum von den Chargers ist so dünn besetzt. Da wird es eine große Competition geben. Vielleicht startet er auch ab Day One. Könnte ich mir auch vorstellen, würde ich nicht komplett. Ja, also könnte ich ihm zutrauen. Basti, wie siehst du es?
Ja, an sich, glaube ich, hat er diese Inside-Outside-Flexibility, wird, glaube ich, bei den Chargers wirklich eher Inside gebraucht, weil da Jasir Taylor gerade der einzige Spieler ist und für mich sieht das jetzt Stand heute erstmal schon nach einem Training Camp Battle aus. Das ist so der Pick, bei dem ich am meisten versuche, die Klappe zu halten, weil das ist ein Cornerback aus der Big Ten, das heißt aus der Conference, in der Jim Harbaugh jetzt die letzten 8 Jahre war. Das heißt, Jim Harbaugh hat ihn über die Jahre gesehen, Jesse Minter hat ihn gesehen, Navarro Bowman, der Linebacker-Coach, war davor in Maryland und hat ihn quasi täglich gesehen. Also das ist so der Spieler, wo ich sage, da weiß unser Coaching-Staff definitiv mehr als das Tape das aussagt oder als Draft-Experten das aussagen. Und deswegen halt ich bei dem eigentlich am meisten die Klappe. Es war schon so am Anfang so, was ist ein Tahib? Und wer ist das? Kenne ich nicht. Dass das dann irgendwann passiert im Draft, war auch in Ordnung. Ich meine, unter Tom Telesco war das schon ab Runde 3 der Fall. Jetzt halt in Runde 5, dass man die Spieler wirklich überhaupt nicht kennt. Aber da, ja, glaube ich einfach, dass Jim Harbaugh, Jesse Minter, Navarro Bowman deutlich mehr Insights haben als alle anderen und wie es der Dorian schon richtig gesagt haben, ihn als ersten Corner für die Chargers genommen haben, wird das einen Grund haben und deswegen passt das für mich. Und wenn wir zur Note kommen, ja, mache ich es ja relativ neutral mit einem glatten B.
Das B. Dorian, was kriegt er von dir?
Warte, ich bin gerade noch beim Falschen. Ich habe bei Tarheeb Steel jetzt mal ein B-.
B-. Bei mir ist es ein C+. Ich, ähnlich wie beim Spieler davor, hat mir ja nicht super viel gesagt. Wieso er das Plus hier kriegt und das der Defensive Tackle Justin Aboigbe nicht bekommen hat, ist einfach, weil Cornerback so ein riesiges Need war. Noch größer als Defensive Tackle. Dass einfach Zeit wurde, dass ein Cornerback gedraftet wurde, daher ich diesen Prozess noch einen kleinen Tick mehr verstehen kann. Und ja, aber eigentlich, wie gesagt, sind in der gleichen Range. C+ ist es für mich. Wie sieht's aus, 3 Picks später, Dorian? Cam Hart, der andere Cornerback, diesmal von Notre Dame. Warst du da ein bisschen mehr gehypt, als du es gesehen hast?
Ja, wie gesagt, ich glaube, ihr habt den vielleicht auch besser gescoutet und schon ein bisschen mehr favorisiert, auch in der Pre-Draft-Coverage. Also er ist jetzt auf jeden Fall der klare Outside Corner. Der hat so gut wie wirklich gar nicht Slot gespielt. Ist auch riesig, 6'3", glaube ich. 1,90 ungefähr groß, also wirklich großer, großer Corner. Also der wird auf jeden Fall Outside spielen. Mit super starken Coverage Grades auch wieder. Wurscht, ob Outside, also Outside eben vor allem, aber wurscht auch dann, ob in Single Coverage, Man Coverage, Zone Coverage, überall gut performt. Wo ich mir jetzt echt nicht sicher bin, ist bei seinem Game Speed. Ich habe in der Recherche immer wieder gelesen, dass er eben nicht diesen High-End-Speed hat und dann in einem Artikel, dass er einen GPS-Track von 23 Meilen pro Stunde gehabt hat. Keine Ahnung, lasse ich mich einfach überraschen, ob Xavier Worthy einfach voll vorbeirennt bei ihm oder ob er da mithalten kann. Wir werden sehen, was schon überrascht hat und was eigentlich nicht passt zu dem, was das Coaching-Staff haben will, ist, die Miss-Tackle-Rate war wahnsinnig hoch. 16,7% Miss-Tackles ist grausam. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr könnt vielleicht ein bisschen mehr sagen zu Cam Hart.
Ja, an sich ist halt schon noch ein ja nicht der Day-One-Ready-Spieler. Das ist aber jemand, der, wie du schon gesagt hast, die Trades bei ihm sind unglaublich gut. Großer, schneller Spieler, ganz klarer Outside-Corner. Und da geht man klar mit dem Upside und sagt, okay, man versucht ihn noch in der einen oder anderen Situation ein bisschen zu entwickeln, vor allem was das Tackling angeht, auch im Verteidigen der Routen hat er sicherlich noch Luft nach oben. Ich meine, es ist so sehr ich ihn auch gemocht habe, wir hatten ihn, glaube ich, bei unserem Mockdraft im Runde 4. Er ist natürlich kein Second-Round-Corner oder irgendwas, dass wir sagen, okay, der kommt jetzt da Day One rein und ist der Starter und spielt alle anderen an die Wand. Da muss man schon ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, aber er ist halt jemand, der sich dahin entwickeln kann. Und deswegen war ich da sehr, sehr froh über den Pick. Finn, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ähnlich. Also ich sehe ihn auch so wie du. Es ist jemand, der braucht noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Ich würde ihn so ein bisschen vergleichen mit so einem Michael Davis damals, als klar, der war undrafted free agent, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber so in der Art, dass du sagst, der hat einen riesen Upside und wir glauben an ihn und wir geben ihm die Zeit, aber er erwartet nicht zu viel und er wird seine Rookie-Mistakes machen. Er wird die ein oder andere Pass-Interference wahrscheinlich ziehen oder einen Holding Call oder mal eine Blown Coverage, wenn er gegen guten Receiver spielt. Ja, das wird passieren. Das muss wahrscheinlich auch passieren, dass es dann besser wird. Aber er hat ein Riesenpotenzial. Er ist nicht nur groß, er hat auch noch richtig lange Arme. Das heißt, er hat eine riesen Spannweite und sein Tempo ist gut genug. Dorian, du hast ja gesagt, mit den 23 Miles per Hour Game Speed, wenn das sein Top Speed ist. Ja, das ist mega. Also da kannst du mit den meisten Receivern auf NFL-Niveau mitrennen. Frage ist natürlich, ob er das halt immer abrufen kann oder ob das jetzt eine Ausnahme war. Ja, keine Ahnung, aber es ist ein guter Pick und gerade in Runde 5 erwartest du dir auch nicht von einem Spieler, dass er dein Starter wird. Den Tom Telesco hätte ihn wahrscheinlich in Runde 3 genommen und wir hätten uns alle viel zu viel Hoffnung gemacht und viel zu viel Erwartungen in reingesteckt. Aber wenn du ihm die Zeit gibst, und das hat er als 5-Runden-Pick, dass er am Anfang vielleicht Cornerback 4, Cornerback 5 auf dem Roster ist, dann ja, könnte das sich ziemlich gut entwickeln. Und da finde ich den Pick richtig gut, finde den Prozess von den Coaches gut. Du brauchst deinen Cornerback 1 und darin könnte er sich reinentwickeln. Vielleicht nicht im Jahr 1, vielleicht auch nicht im Jahr 2, aber im Jahr 3. Wenn es da soweit wäre, wäre es immer noch gut. Ja, ich kann auch gleich mit meiner Grade weitermachen. Dann haben wir alles zu ihm gesagt. Hier war ich ziemlich hyped und habe ein glattes A gegeben, weil ich finde viel, okay, ich habe es nicht live geschaut, deshalb weiß ich nicht ganz genau, was noch auf dem Board war in Runde 5. Aber ich bin aufgewacht und ich fand den Pick ziemlich nice, dass ich den Namen gelesen habe und das alles ist für mich nach.
Ja, bei mir ein glattes B.
Okay. Ja, bei mir war es auch, ja. Wie gesagt, schon immer mit diesem Realismus, den du gerade angesprochen hast. Also für fünfte Runde ist es ein A. Das heißt jetzt nicht, dass er besser ist als Joe Alt, weil ich dem nur ein B+ gegeben habe, sondern also gerade für Runde 5 fand er schon sehr, sehr guten Westwing. Das A.
Sehr cool. In Runde 6 ging es ähnlich gut weiter. Da hat man Kamani Wirral geholt, oder Vidal. Der Name, ich lese da immer noch Vidal, so wie Arturo Vidal, der damals bei den Bayern gespielt hat. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Deshalb werde ich da auch immer Vidal weiterhin sagen, auch wenn die amerikanischen Kommentatoren das ein bisschen anders betonen. Was eigentlich auch cooler klingt. Aber ja, das ist der Running Back von Troy. Den hatte ich tatsächlich bei meinem finalen Mockdraft. Es war jetzt nicht so wie ihr, dass ich da so systematisch vorgegangen wäre. Ging wahrscheinlich einen Ticken schneller. Hab nicht eine Stunde Podcast-Zeit dafür gebraucht, den zu draften. Aber den habe ich euch ja eingeschickt für den Zuhörer-Mockdraft. Da hatte ich Kimani Vidal Runde 5 oder 6. Und fand den auch vor dem Draft schon echt cool. Weil ich mag diese Running Backs, die so klein und kompakt sind. Nicht klein und leicht, sondern er ist zwar nur 5'7 groß, aber wiegt halt trotzdem noch 213 Pounds, was echt ein gutes Gewicht für einen Running Back ist. Und er spielt auch so. Er spielt kompakt, ist schwer zu tackeln, dadurch, dass er eben diesen niedrigen Körperschwerpunkt hat. Das macht es den Gegenspielern extrem schwer. Und er hat eine gute Beschleunigung, Explosivität. Vielleicht nicht diesen Top-End-Speed, dass er dieser absolute Home-Run-Hitter wird. Ich glaube, da kann man nicht so ganz von ihm erwarten. Hat er zwar im College gemacht, hat aber auch nicht gegen die allerbeste Competition unbedingt gespielt. Deshalb sah das da vielleicht ein bisschen besser aus. Hatte in seinen 4 Seasons aber auch 7 Fumbles. Also da sollte man vielleicht als Coaching-Staff dran arbeiten, dass die Fumble-Zahl, die Ballsicherheit ein bisschen runterkommt. Das wird in der NFL richtig wichtig sein. Das kann den Job kosten. Und er dafür, dass er so klein ist, ist aber auch gar nicht so ein schlechter Passblocker und hat da vielleicht das Upside, vielleicht sogar von Tag 1 der Third Down Back zu sein, weil wir wissen, Gus Edwards wird dieser First und Second Down Running Back sein, dieser Workhorse Back. Und dann der Third Down Back wird es wahrscheinlich eine Competition werden zwischen ihm und J.K. Dobbins, den man gesigned hat. Und gerade mit der Verletzungshistorie von J.K. Dobbins ist es wichtig, dass man einen Running Back noch reingebracht hat. Von der Spielweise minimal hat er mich ein bisschen an Elijah Dodson erinnert von der Preseason letztes Jahr. Und für den tut es mir vielleicht ein bisschen leid, weil das heißt schon so ein bisschen, dass er, dadurch, dass es jetzt nicht ein 7th-Round-Pick war, sondern schon eine 6th Runde auf 181, dass sie ihn wahrscheinlich besser ansehen und der wahrscheinlich aufs Practice-Squad verdrängt wird. Aber für den Chargers Running Back Room, dem tut es einfach gut, du brauchst da die Tiefe. Und durch den Pick hast du dir da auf jeden Fall ein Polster verschafft. Und ich glaube, 6. Runde ist immer so eine perfekte Runde, um einen Running Back zu holen, weil zu früh willst du ihn nicht holen. Und 6. Runde, da erwartest du nicht zu viel, aber wenn er zu einem guten Spieler wird und das ein oder andere Spiel einen Impact haben wird, weil vielleicht J.K. Dobbins oder Gus Edwards mal verletzt sind, dann kannst du mega glücklich mit dem Pick sein.
Ja, absolut. Super Pick, wieder super Value. War für mich dann auch positiv überrascht, als er genommen wurde, hat mich gefreut. Ich glaube, dass das Pass-Blocking bei, oder die Pass-Protection so rum, die unterschätzt du, glaube ich, ein bisschen bei ihm. Also da fand ich ihn schon sehr, sehr gut. Nicht nur okay oder gut, sondern sehr, sehr gut. Also das könnte ihn schon früh Spielzeit bringen. Und sonst, ja, was hat einfach vorm Draft schon proaktiv J.K. Dobbins geholt, dass du nicht in der 3., 4. Runde einen Running Back holen musst, sondern ihm warten kannst, ob ein Kamani Vidal da ist. Und ja, war für mich blitzsauber gespielt von Joe Ortiz.
Ja, ich finde auch, vor allem dafür, wie spät er gegangen ist in der 6. Runde, ist eigentlich ein guter All-Around-Back, weil er eben auch gute Hände hat und das Pass-Blocking zumindest okay ist. Er war halt super produktiv, Wahnsinn, über 2700 Yards und 22 Touchdowns in den letzten 2 Jahren. Die Grades sind auch insane. 2022 fast 86er Grade gehabt, letztes Jahr 92,2. Da muss man halt schon auch in Betracht ziehen, dass das Level of Competition, so wie es der Finn auch schon gesagt hat, halt nicht das höchste war. Aber ja, was mir da noch fast am besten gefallen ist, Zweiter in Yards After Contact, natürlich in Kombination mit einer super Miss-Tackle Forced Rate auch. Ja, wie ihr gesagt habt, war schon wichtig, dann noch einen Running Back mit reinzubringen. Du hast jetzt nicht wirklich einen High-End Running Back auf deinem Roster, so wie es vielleicht, abgesehen vom letzten Jahr, die Jahre davor schon noch mit Austin Eckler so war. Aber es ergänzt sich, glaube ich, ganz gut und die Tiefe war wichtig da.
Ja, und eine Sache will ich noch herausheben. RAS-Score bei Running Backs ganz wichtig, weil wir erinnern uns an Larry Roundtree, der gefühlt negativen RAS-Score hatte. Hier bei Kamani Vidal oder Wydell, ich werde Vidal sagen, das ist mega.
Wir bleiben 8, das ganz, na mach noch fertig, dann sage ich was zu den Namen noch, das gibt's ja nicht.
Okay, perfekt. 8,88er RAS-Score, also richtig gut, guter Athlet. Das ist wichtig und so soll es auch sein. Bei Running Backs ist es wichtiger wahrscheinlich als auf jeder anderen Position.
Ja, RAS-Score ist mir wurscht, viel wichtiger die Namen. Ich habe mir das schon bei Ibo Igbe gedacht. Wie spricht man den aus? Ibo Igbe oder wie? Sicher nicht Ibo Igbe. Also so sicher nicht, wie man den Namen halt ursprünglich ausspricht. Deswegen ist Vidal, glaube ich, vollkommen okay.
Dann einigen wir uns darauf.
Ich glaube auch. Seine Großmutter heißt Vidal. Na. Gut. Noten hat man noch gar nicht, ne?
Stimmt. Noten.
Fange ich an.
Hier geht's ein glattes A. Muss ich nicht viel zu sagen. Oh.
Dorian, ist bei dir?
Dann ist es bei mir ein B. Straight B.
Okay. Dorian ist ganz schön negativ heute, ne?
Gar nichts, es waren nur A und B bis jetzt.
Ja, nur Bs gefühlt. gut, mache ich weiter mit Brandon Rice, den Siebtrunden-Pick, der an sich irgendwo, ich glaube, Consensus-Board war er irgendwo 120, 121. Bei mir war er auch in unserer MyGuys-Folge mein MyGuy in Runde 4 und ist bis in Runde 7 gefallen. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt immer noch nichts gehört, wieso, weshalb, warum. Sorry. Deswegen so ganz erklären kann es keiner. Er selber kann sich es auch nicht erklären. War dann eh so ein bisschen krasse Geschichte, hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, dass er von sich selber gedacht hat, naja, er geht irgendwo in der dritten Runde wahrscheinlich, hat Samstag auf einen Anruf gewartet, ist dann Sonntag früh zur Beerdigung seines besten Freundes gefahren und hat da die Rede gehalten und nebenbei noch sein Handy da irgendwo gehabt, falls ihn jemand anruft, und dann bis in Runde 7 gefallen. Aber es war schon auch einiges an Turbulenz jetzt bei ihm. Die Chargers hatten ihn aber für einen Local Visit bei sich im Pre-Draft-Process. Und ich glaube, er hat da auch schon sehr, sehr positiv über Jim Harbaugh gesprochen. Allgemein so in den Interviews von ihm super charismatisch, sehr, sehr angenehm, ihm zuzuhören. Aber wichtig ist er auf dem Platz. Und für mich ist er, glaube ich, ein ganz, ganz cooler Mike Williams-Ersatz. Also er ist definitiv, hat er weniger dieser spektakulären Catches, die einen Mike Williams hatte, auch weniger contested Catches. Dafür ist er aber deutlich schneller und vor allem auch gibt er dir auch Yards after Catch ein bisschen was bei Mike Williams dann vielleicht gefehlt hat und deswegen war er so eine logische Ergänzung auch immer, deswegen mochte ich ihn auch so gerne. Ich finde, das ist ein super Fit für die Chargers. Auch da wieder zur Eingliederung. Sicherlich nicht als Wide Receiver One und definitiv nicht besser als Ladd McConkey. Aber insgesamt passt er, glaube ich, in das Scheme ganz gut rein, auch in den Wide Receiver Room ganz gut rein. Und für mich hat er schon so dieses Upside, dass er eher so ein High-End Wide Receiver 3 sein kann. Das ist, glaube ich, so das faire Assessment, vielleicht sogar Low-End Wide Receiver 2. Also er ist Irgendjemand hat, ich weiß gar nicht, ob es auch beim Athletic war oder irgendwo, stand es dann auch ganz, ganz cool drin, dass er einen Scheme super erweitern kann um seine Rolle, um das, was er hat. Aber sicherlich niemand ist, um den du herum ein Scheme aufbaust. Also wird niemals irgendwo ein Wide Receiver One werden, aber das ist auch in Ordnung, wenn du ihn in der 7. Runde holst. Generell, ja, habe ich schon gesagt, er ist schneller als Mike Williams, ist schon so groß, physical guy, der tief gewinnen kann, ist jetzt nicht der beste Route Runner, nicht die flinkesten Füße, aber bei seiner Statur auch nicht ungewöhnlich. Und ja, weiß nicht, was soll ich noch sagen, relativ produktiv gewesen jetzt mit 12 Touchdowns diese Saison, knapp nicht ganz, ich glaube irgendwo 900 Yards, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und also nochmal für Runde 7 ist das grandioser Value.
Ja, das ist eigentlich der Punkt, dass ich gesagt, keiner weiß, warum er gefallen ist, keine Ahnung. Super sichere Hände. Ich finde sein Route-Running, ja, sicher jetzt nicht im Elite hier in der Klasse, aber schon noch gut. Hoher Football-IQ, guter Blocker auch, der auch dranbleibt an den Blocks im Run-Game. Also so all-around eigentlich gut. Was mir schon noch gefallen hat, und das sehe ich eigentlich bei natürlich Ladd McConkey noch mehr, aber bei ihm schon noch, dass er eigentlich ähnlich, ich will eigentlich gar nicht die Rookie Receivers mit Keenan vergleichen, aber in dem Fall ähnlich wie Keenan Allen sehr gut auch einfach die Defense lesen kann und da dann auch die Lücken findet, wenn er Option Routes hat zum Beispiel. Ja. Wobei seine Receiving Grade gegen Zone Coverage eigentlich ganz, ganz schlecht war. Aber ja, 7. Runde auf jeden Fall mit Handkuss.
7. Runde auf jeden Fall schon nur, weil es Jerry Rice ins Stadion bringt. Sein Vater, bester Receiver aller Zeiten, wird jetzt dann nicht mehr 49ers-Fan sein, sondern Chargers-Fan, weil sein Sohn da spielt. Nein, das lohnt sich doch schon, oder? Dafür kannst du einen 7. Runden-Pick schon mal investieren. Und
genau.
Wenn er nur ein Zehntel von seinem Vater ist, dann ist schon geil.
Ja, dazu noch der ein oder andere USC-Fan, der vielleicht mit rüberkommt, der hat das passt doch. Also wo er sicherlich Schwächen hat, muss man schon mal, ist so ein bisschen diese Agilität und die Beschleunigung, also einen ganz guten Endspeed, aber so diese ersten 2-3 Schritte, da verliert er eher, als dass er gewinnt. Und das finde ich auch so ein bisschen. Ich fand immer, seine Plays wurden immer besser, je länger der Spielzug gedauert hat. Also so dieses sofort an der Line of Scrimmage gewinnen, sofort den halben Schritt Separation haben und er fängt die Slant für einen First Down, wenn ein Dritter und Zwei ist. Das ist nicht sein Spiel. Das ist er nicht und da hat er definitiv nicht seine Stärken, sondern es ist wirklich eher dieses Playfake und da je länger sich so ein Spielzug entwickelt, da hatte ich so das Gefühl, da wird er dann immer besser.
Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen mit seinem Quarterback Caleb Williams, weil der wird auch immer besser gefühlt, je länger der Spielzug gedauert hat und das war dann eine ganz gute Kombi eigentlich. Und ihr habt es ja beide angesprochen, man weiß nicht genau, wie es wohl gefallen ist. Eine kleine Mini-Erklärung hätte ich vielleicht, weil die Receiver-Class einfach so unglaublich deep war, weil es so 30 Receiver waren, die gut sind und nicht jedes Team kann 2 Receiver draften. Manche Teams haben überhaupt kein Need. In der normalen Draft-Class geht er wahrscheinlich Runde 4 oder Runde 5 und in so einer Receiver-Class, wenn es halt nochmal ein paar gibt, die noch besser sind als er oder ob sie dann in der NFL besser sind, wird sich herausstellen. Das spielt natürlich auch mit rein, weil du kannst, nicht jedes Team kann unendlich viele Receiver draften und fällt halt so einer bis in die 7. Runde. Für ihn unglücklich, dass ihn getroffen hat, für die Chargers andererseits ideal und er muss nicht umziehen, kann in der gleichen Stadt bleiben, ist doch eigentlich perfekt. Noten?
Ja, von mir ein klares A+, der Value ist Wahnsinn, vor allem wenn du das vergleichst mit den 6th, 7th Round Picks von Tom Telesco. Du probierst das einfach, du, probierst es, nimmst da den Shot, gehst auf den Receiver, wir kommen jetzt gleich zum letzten Pick, doppelt auf Receiver, hast in jedem Fall mehr davon, als wenn du einen Quarterback 3, von dem du genau weißt, der spielt niemals, schafft das überhaupt am Roster. Liebe Grüße an Max Duggan. Ja.
Fullback, Panther, Kicker.
Ja, der ist Sender Home, einfach geil. Und
ja. Ja, gut. Ausnahme bestätigt die Regel. Haben aber auch nicht wirklich lang was von ihm gehabt.
Leider. Basti, was gibt's von dir für eine Note?
Ja, ich schwank so ein bisschen zwischen A und A plus, aber wenn der Dorian hier A plus geht, dann muss ich da auch nachziehen und gebe ihm auch ein A plus.
Da sind wir uns alle einig. Für mich auch A plus. Value zu gut, um ihm da eine schlechtere Note zu geben. Und mal sehen, was bei ihm rauskommt. Danach gab's noch einen Receiver, Basti. Cornelius Johnson, ja. Was hast du zu ihm zu sagen?
Cornelius Johnson ist derjenige, der alle Buchmacher oder alle Wettenden erlöst hat, die bei den Chargers over under 1,5 Michigan-Spieler hatten, wo er quasi ganz am Ende vom Draft nochmal geholt wird. Früherer Michigan Wide Receiver, ganz okayes oder gutes Gesamtpaket, richtig. Ja, jetzt nicht der oberkrasse Athlet, aber da sicherlich auch nicht schlecht. Blocking ist er ganz gut. Für mich ist aber halt das Problem, also ich fand halt, er hat echt wenig Separation kreiert im College. Und also ich, vor allem wenn du davor schon Brandon Rice geholt hast, hätte ich mir hier lieber noch jemanden für die D-Line gewünscht oder vielleicht auch noch ein Offensive Line Talent, vielleicht ein Safety. Aber ja, ich bin mit ihm nicht ganz warm geworden, muss ich sagen.
Ich finde ihn irgendwie super lustig. Ganz kurz noch nachträglich. Beim 5-Runden-Pick Cornerback Cam Hart, das war unser zweiter Treffer im finalen Mock, so wie ich es vorausgesagt habe. Wir hatten zwei Treffer. Ja. Jetzt aber zu Cornelius Johnson. Total absurd, richtig absurd. Contested Catch Percentage 82%. Drop Rate fast 10%. Also das schreit nach Boom or Bust wirklich entweder absoluter Wahnsinn oder ab in die Tonne. Athletisch finde ich ihn schon. Er ist 1,91 groß und hat eine 4,44 40 gelaufen. Also ja, finde ich eigentlich. Klar.
Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, gut. Aber jetzt halt nicht Romo Dunze-Level oder irgendwie so.
Ja, nein, ist klar. Ja, sonst viel mehr habe ich auch nicht. Also diese Contested Catch Percentage und die Drop Rate, beides absurd. Das eine halt total ins Positive, das andere ins Negative. Ja, siebte Runde Receiver ist ein Death Guy und Special Teamer. Viel mehr, glaube ich, brauchen wir uns da nicht erwarten.
Also in den drei Jahren, die er jetzt gespielt hat, hat er 620 Yards, 492 Yards und 604 Yards. Ich meine, gut, jetzt kann man auch sagen, Michigan und viel gelaufen, aber ja, also er war jetzt sicherlich nicht der Mittelpunkt der Michigan Offense.
Ja, was mich ein bisschen an dem Pick stört, ist, es war ja vier Picks vor Mr. Irrelevant, also ganz kurz vor den Undrafted Free Agents. Und du hast Jim Harbaugh als dein Head Coach und gefühlt das ganze Michigan Coaching Staff, das mit drüber kommt. Wieso kannst du nicht sagen, den Pick benutzt du noch für was anderes? Und Jim Harbaugh hat genügend Autorität, seinen eigenen Spieler sozusagen zu sagen, sein bei uns als Undrafted Free Agent. Das verstehe ich nicht so ganz, weil vielleicht hättest du dann einen anderen, aber ich meine, das spricht schon für sich, wenn das sozusagen der Kritikpunkt ist, weil ja, es ist fast
ja, vielleicht andersrum hat er genau diese Autorität, weil er jemand ist, der da seinen Guy noch holt und seine Autorität nicht ausnutzt.
Ja, möglich. Ja, aber sonst habe ich auch nicht viel hinzuzufügen. Nicht zu hohe Erwartungen reinsetzen, das ist, wie gesagt, fast ein Undrafted Free Agent, viel unterscheidet die da nicht mehr. Und ja, es wird ein spannender Receiver-Room, weil man hat zwar kein Top-Talent auf Wide Receiver, Aber man hat viele Spieler, die was können und viele, die sich um die Roster-Spots streiten werden. Und generell bin ich eh gespannt, wie viele Receiver überhaupt von Jim Harbaugh und Greg Roman da gehalten werden auf dem Roster oder ob man da lieber einen oder einen Running Back oder einen Offensive Lineman mehr in den 53-Man-Roster reinnimmt. Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, weil ich glaube, das hat noch ein paar Monate hin, bis wir da drüber diskutieren müssen.
Ja, naja, aber das ist schon so das Thema bei mir, wo ich sage, okay, wir haben jetzt mit Cornelius Johnson quasi Wide Receiver Nummer 6 geholt. Du hast noch Simi Fehonko, Alex Erickson dahinter. Also eigentlich hast du da ja auch keinen wirklichen Bedarf mehr, jemanden reinzubringen. Andererseits, ja, hast du alle deine ersten 6 Wide Receiver auf Rookie Drafts. Das heißt, du hast irgendwie so überhaupt keine Hierarchie in deinem Wide Receiver Room oder da so einen kleinen Veteran, zu dem alle aufschauen. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Hätte ich vielleicht eher jetzt mit dem letzten Pick noch jemand anders geholt und mir dann noch einen ordentlichen Veteran als Wide Receiver in meinen Wide Receiver Room geholt.
Kann trotzdem eher kommen. Ich meine, große Verträge werden eh nicht mehr ausgegeben, gehe ich jetzt mal von
aus. Aber glaubst du, die Chargers behalten 7 Wide Receiver?
Nee, das nicht. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass sie sozusagen jemanden reinbringen und dann gibt es einfach Competition.
So, dann jetzt nachträglich nochmal, wenn dir dieser Veteran abgeht. Ich habe ja, glaube ich, kurz vorm Draft irgendwie so oder während dem Draft schon reingeschrieben, unseren Second Rounder traden für T. Higgins. Dann hättest du halt jetzt nicht Ladd McConkey, aber T. Higgins.
Und 20 Millionen weniger.
Und 20 Millionen weniger, genau. Also ich hätte, also ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen mal gesagt, so ein Hunter Renfrow, glaube ich, wäre schon so ein Spieler, der den Rookies zeigen kann, wie sich ein Veteran benimmt, der ihnen zeigen kann, wo kommt's drauf an, wie gewinne ich beim Route Running. So einen hätte ich mir eventuell reingeholt. Sag jetzt auch, okay, entweder war dann einer bis zwei Picks jetzt deine Late Round Wide Receiver umsonst oder ja, weiß ich nicht. Ja, das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, klar gehst du gerade hinten raus, gehst mit Best Player Available und sagst, okay, ich weiß, unter Umständen behalte ich von Rice und Johnson nur einen im Kader, aber ja, so ganz glücklich fand ich es nicht.
Ja, ich meine, Seventh-Round-Pick sollte dich nicht abhalten davon, irgendwie noch ein Veteran reinzubringen und auch für den Veteran aus dem seiner Sicht, der wird sich nicht denken, oh, die Chargers haben 2 Wide Receiver in der 7. Runde geholt. Wenn ich da jetzt sein, dann cutten sie mich wieder vor Saisonstart. Und dann denke ich mir so, ja, gerade bei dem Cornelius Johnson, wie gesagt, du kannst nicht viel unterscheiden zwischen 253. Pick und einem undrafted Free Agent. Und wenn er nicht den Roster macht, dann ist auch okay. Das passiert oft genug und ist kein Drama. Wahrscheinlich kriegst du ihn auch aus Practice Squad zurück. Und dann ist es auch, passt es auch. Und ja, ich würde es nicht ausschließen, dass die Chargers da noch was machen, aber natürlich ist es ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, dadurch, dass du 3 Receiver im Draft kriegst, auch wenn 2 davon recht spät waren.
Gut, dann grade mal Cornelius Johnson noch und dann kommen wir zu unserem abschließenden Grade, oder?
So sieht's aus. Fang du gerne an.
Ja, ich finde den eigentlich ganz lustig, ich gebe dir mein B-.
Ich mag ihn überhaupt nicht, oder nein, das ist viel zu harsch gesagt, aber ich bin mit ihm nicht warm geworden und gebe ihm ein B-.
Ich sehe es, wie ihr beide irgendwie so in der Mitte und gebe ihm auch ein B-. Habt da, ja, Tendenz vielleicht minimal eher Richtung B als Richtung C+, aber es ist ein B-, das passt eigentlich ganz gut für ihn. Sehr schön, dann haben wir über alle Draftpicks der Chargers geredet. Und man kann sich wahrscheinlich schon so ein bisschen raushören, wie gut wir ihn finden im Draft, wie schlecht. Dabei muss man im Kopf behalten, die Sample, jetzt so der letzte Pick, zählt wahrscheinlich ein bisschen weniger in die Meinungsbildung des gesamten Drafts rein, als ein Joe Alt auf Nummer 5 oder ein Ladd McConkey auf 37 oder 34. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gesamte Grade. Wie würdet ihr den kompletten Chargers Draft einschätzen? Und gerade vielleicht auch, wenn man so einbezieht, wie die Tom Telesco Drafts die letzten Jahre aussahen, wie man die so fand im Verhältnis zu dem. Dorian, du nickst schon. Start rein.
Ja, bei mir, also ich glaube, sie sind generell sehr gut bewertet worden, bei vielen Experten, die Chargers, der Chargers, die Draft-Class jetzt. Bei mir ist es auch ein Straight-A. Wie gesagt, das war nicht super sexy mit Joe Alt, mit dem ersten Pick, aber im Nachhinein betrachtet, wir haben es eh auch thematisiert, finde ich so klüger als früh den Receiver und dann hinten raus den Offensive Tackle 8 oder wie auch immer. Und noch einmal, es hat sich sehr gut ergeben mit Value und den Needs, die das Team hatte. Wir hatten zwei Treffer im finalen Mock, es sind zwei Michigan Guys geworden. Ich bin insgesamt sehr zufrieden, auch wenn man betrachtet, wie die Tom Telesco Drafts die letzten Jahre gelaufen sind. Also bei mir, ich bin glücklich, bei mir ist das ein glattes A.
Wunderbar. Mache ich mal weiter. Also ich fand auch, dass es blitzsauber war von Joe Ortiz. Ich fand, es kam auch in den Interviews danach ganz klar raus, dass ein Joe Ortiz und kein Jim Harbaugh Draft war. Jim Harbaugh hat da natürlich Einfluss gehabt, aber unser neuer GM ist nicht nur die Marionette von Jim Harbaugh, sondern ist da wirklich jemand, der da selber agiert und gestaltet. Das fand ich gut. Ich fand, dass er eigentlich so die größten Needs wirklich angegangen ist, ohne dabei zu reachen. Wie gesagt, der Tahib Still lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor in der Bewertung, aber sonst finde ich, hat er da überall guten Value gehabt. Und ja, nachdem ich, glaube ich, die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen zu euphorisch war und mir alles schön geredet habe, gehe ich jetzt nochmal ganz leicht vorsichtiger vor und ohne dabei dann am Ende der gewesen zu sein, der alles nur schlecht geredet hat. Ich gehe mit einem A minus.
Sehr schön. Ja, ich war ja bei einigen Einzelspielern vielleicht ein bisschen niedriger als ihr. Das ist einfach so, ich bin bei den Einzelspielern mehr davon jetzt von meiner Instant Reaction ausgegangen. Wie habe ich gerade das Board gesehen? Wen hätte ich mir da mehr gewünscht und wie kam es letztendlich? Wenn ich jetzt die gesamte Draft-Class benote, dann schaue ich natürlich auch drauf, was war ganz genau der Plan, was hat dahinter gesteckt und mit was bist du jetzt rausgekommen aus dem Draft? Und habe wirklich sehr wenige auszusetzen. Ich finde es richtig gut, was Joe Ortiz und Jim Harbaugh da gemacht haben. Fand es auch cool, dass sie eben für Ladd McConkey hochgetradet haben, weil sie ihn unbedingt wollten, nicht nur abgewartet haben und dann vielleicht noch nur eine Kategorie drunter auf Receiver gegangen werden. Und bin damit super happy, richtig zufrieden, was gemacht wurde. Und kann gerne in der Zukunft so weitergehen. Von mir gibt es auch ein glattes A. Und wenn wir jetzt nochmal auf die einzelnen Spieler und Picks schauen, wenn man so Value mit einbezieht und wie man einen Spieler findet, haben wir ja gesagt, jeder sucht sich noch seinen Lieblingspick und seinen schlechtesten Pick, in Anführungszeichen. Hoffentlich wird er trotzdem gut. Aber da, wo man vielleicht eher enttäuscht war, aus. Und da die Frage, wen habt ihr als besten Pick und wer ist euer schlechtester Pick von der 2024 Draft Class?
Ja, fang ich an und snipe da den Dorian. Top-Pick war bei mir Ladd McConkey.
Ich war schon entmutet und er hat sich trotzdem noch reingesniped, der Wahnsinn.
Ja, ich habe es gesehen, ja. Aber nein, ich nehme Ladd McConkey. Wie gesagt, gerade so mit dem Hintergrund, dass vielleicht Freitagabend hätte ich nicht gedacht, dass das mein Lieblingspick wird, aber ich glaube schon, dass er da sehr viel Value bringen kann, dass der neue My Guy für Justin Herbert wird. Und auf der anderen Seite Flops sollte man wahrscheinlich auch rausgehört haben. Und ja, es ist bei mir Cornelius Johnson, aber wie gesagt, mit Pick 253 da den Flop zu haben, ist dann eigentlich auch vollkommen in Ordnung.
Ja, same, genau dasselbe wie bei Basti, war klar, Lad ist natürlich, mein Lieblingspick war My Guy in Runde 2 und ja, einfach weil welche Rolle ist für Cornelius Johnson vorgesehen, deswegen ist der Pick halt auch nicht sehr attraktiv und wie gesagt, ist das Profile irgendwie auch sehr freaky, chaotisch, deswegen ist es eher.
Sehr schön, ich habe bei beiden Kategorien einen anderen Spieler, bei mir hat man es vielleicht aber auch rausgehört, Junior Colson in Runde 3, Das hat mich zuerst mal aus dem Stuhl geholt. Da war ich richtig hyped. Das fand ich mega gut. Das ist mein absoluter Lieblingspick im Draft. Nicht zu sagen, dass die anderen schlecht waren und auch nicht unbedingt, dass er der allerbeste Spieler von ihnen wird. Aber es war mein Lieblingspick und der schlechteste Pick in Anführungszeichen, wo ich am meisten enttäuscht war, war in Runde 4, war Justin Ogbogi. Da hat mich einfach null gecatcht in dem Moment und auch jetzt beim Tape schauen, war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Vielleicht ändert sich das im Laufe der Offseason noch, wenn man dann ein bisschen vom Training Camp hört und so weiter. Und ja, aber hoffentlich wird er trotzdem ein guter Spieler, aber da war ich am meisten enttäuscht.
Den
Genau,
werde ich
Basti.
in der kompletten Saison, wenn ich Justin Ibuig bin, werde ich als Under the Radar Guy nehmen und werde immer, wenn er gut spielt, werde ich nochmal hervorheben, dass das ja dein Flop aus dem Draft war.
Sehr schön. Wenn Cornelius Johnson eine All-Pro aus der
Ja.
Draft Class wird, dann mache
Ja.
ich
Ja.
das
Du, wenn ein Mensch namens Cornelius der beste Footballer wird, dann ist hier eh irgendwas falsch im Universum.
Dann ist
Von
das
daher,
falsch. Aber
dann
würden
ist
wir
in Ordnung.
mitnehmen. Wäre geil.
Würde ich mitnehmen, ja.
Nein, sehr schön. Was wir vom Draft hatten wir ja alle drei noch die Draft-Wetten hier in der Podcast-Folge. Ich habe es über Twitter zukommen lassen, wo wir unsere Over-Unders und noch ein paar Spieler genannt haben. Du hast die Ergebnisse parat. Dorian und ich wissen ehrlich gesagt nicht, was hier jetzt passiert, aber du darfst gern auflösen, wie das Ganze ausgegangen ist.
Ja, gerne. Ich meine, das erste war Over Under 2,5 Michigan-Spieler. Sind wir alle drei Under gegangen, haben alle drei den Punkt bekommen. Wide Receiver in der First Round Over Under 5,5. Es waren dann sogar sieben, glaube ich. Sind wir auch alle drei mit Over gegangen, hat auch jeder den Punkt bekommen. 2,5 Over Under Draft Day Trades. War der Dorian der einzige Realist? Under. Finn und ich haben Over getippt und Dorian kriegt den Punkt. Brock Bowers, Over-Under Draft-Position 10,5. Den habt ihr bei den Jets gesehen. Ich nicht und ich hatte recht mit dem Punkt. Der ist jetzt zu den Raiders gegangen. Dann
Warte, hatte ich da nicht
erster.
auch over? Ich hatte auch over. Ich habe ihn zwar bei den Jets gesehen, aber er ist auf 11 dann gegangen, weil sie eins zurückgetradet sind.
Ja, aber dann hattest du ja auch Under getippt.
Ja.
Nee, ich hatte over.
Es.
Warte. Ich schau kurz nach.
Du hast eh mit weitem Abstand verloren, von daher kannst du gerne nochmal
Das ist
schauen,
gut,
aber.
aber Moment,
Ja.
das kriegen wir noch hin. Du kannst gerne
Gut.
weitermachen, ich such das aus.
Dann erster Running Back gedraftet, hatte ich den Punkt bekommen für Jonathan Brooks. Da hatte ich recht. Dann hatte Blake Corum und Finn Trey Benson. Draft-Position. Da könnten wir jetzt mal ins Regelwerk schauen. Da haben wir gefragt, welche Draft-Position holen die Chargers doppelt? Finn und ich hatten Cornerback, haben da den Punkt bekommen. Dorian hatte Wide Receiver. Da haben
Gibt
wir aber
extra
drei.
Punkt. Gibt extra
Na,
Punkt.
da haben wir drei geholt und nicht doppelt. Also müsste ich ja da eigentlich einen abziehen.
Ja,
Ich
genau
habe ihn
im
dir gegeben. Ich habe ihn
Gegenteil.
dir gegeben. Aber eigentlich stand er doppelt. Und also doppelt war nicht richtig. Hätte dreifach
Doppelt
holen
dann.
müssen.
Ganz kurz,
Und
Brock Bowers hatte
dann.
ich auch das Over, wie du was.
Naja, machen wir es halt mal. Gut,
Aber mach gern weiter.
dann welchen Bustspieler holen die AFC West-Teams? Jeder hat da einen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob du das so mitbekommen hast. Du hast ja drei geschickt, aber
Ah.
Dorian hat angefangen mit Xavier Worthy in der ersten Runde zu den Chiefs, kriegt da seinen Punkt. Ich habe die Raiders mir ausgesucht mit Penix. Hätten sie wahrscheinlich auch genommen, wenn die Falcons nicht noch dümmer wären, kriegt er keinen Punkt. Und Finn hatte Penix zu den Broncos, auch falsch. Gibt insgesamt 4 Punkte für den Finn und jeweils 5 Punkte für Dorian und mich. Und weil ich der Ältere bin, habe ich gewonnen. Nein, es ist knapp was unentschieden, aber da wir auch um nichts gespielt haben, ist das für mich auch in Ordnung und passt immer wieder lustig.
Macht immer wieder
Top.
Spaß. Herrlich. Sehr schön. Dann haben wir auch 2024 unsere Draft Recap Folge vollendet. Haben unsere ganzen Draft Grades, Lieblingspick, enttäuschendster Pick, alles drum und dran, jeden Spieler drüber geredet. Sagt uns gerne auch eure Meinung auf Twitter, was ihr zu den einzelnen Picks haltet, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und da findet ihr uns unter @GermanBlitzTalk. Sowohl auf Twitter, könnt ihr natürlich auch auf Instagram schreiben. Und dann hören wir uns in der Offseason. Jetzt ist richtig Offseason. Wenn der Draft vorbei ist und ich starte, immer so die richtige Offseason.
Ja.
Nice.
Alles klar.
Sehr schön. Dann hold up.
Hold up. Hold up.